Geht's euch allen gut? Ja. Es wechselt wahrscheinlich. Angenehm, unangenehm, neutral. Aber ich hoffe, ihr habt nach wie vor eure Freude mit dem Kandas-Daseinsgruppen kennenlernen. Schauen wir mal, was ihr so für Fragen am Herzen habt. Könntest du bitte noch etwas zur Gehmeditation sagen? Geht es auch hier um die Aufmerksamkeit auf die Empfindungen beim Gehen im ganzen Körper? Nicht auf eine möglichst kontinuierliche Wahrnehmung der Empfindungen in den Fußsohlen. Ja, also so wie ich das mache und gerne empfehle, ist es tatsächlich das Erste, dass man die Gehbewegung verwendet, um quasi wieder eine Ganzkörperempfindung, ein Erleben des ganzen Körpers, vielleicht sollte ich es nicht Empfindung sagen, weil wir das ja für was anderes verwenden, ein Ganzkörpererleben dem Geist zu ermöglichen. Ja? Also das, was wir in der Atemmeditation anstreben, kann man hier auch machen. Und das mit den Fußsohlen wäre dann quasi die Parallelübung zur Atembetrachtung auf die Nasenspitze, dass man wieder einen ganz konkreten Punkt sich aussucht. Was ich ja natürlich auch eine legitime Methode ist, aber ja, vielleicht sage ich da noch mal was zu dem Unterschied, warum ich das. Ein weiterer Grund, warum ich das vorteilhaft finde, das Ganzkörpererleben auch in der Ruhemeditation zu kultivieren, ist, dass das einfach eine sehr geeignete Voraussetzung auch für die Einsichtsmeditation, für die Achtsamkeitspraxis ist, weil wir dann schon einen Gesamtreferenzrahmen haben, in dem unser ganzes Erleben stattfindet. Und die stabiler wir mit dem Geist in diesem Körperrahmen bleiben können, desto besser können wir dann zum Beispiel mit Schmerzen oder mit verschiedenen Objekten, die halt auf uns zukommen, direkt unmittelbar arbeiten, ohne dass der Geist immer wieder in Gefühle losrennt. Ne? Weil eben der Geist sich nicht nur konzentriert, sondern gemeinsam mit der Konzentration gleich ein sozusagen so schon die Bühne aufbaut, auf der dann auch die Einsichtsmeditation stattfindet. Danke für die geleiteten Meditationen. Sie geben eine gute Hilfestellung. Sonst fällt es mir schwer, das Besprochene umzusetzen. Könntest du genauere Beispiele bezüglich der Wahrnehmung geben? Darf ich Wahrgenommenes zur Interpretationsgefühlsempfindungsebene an mich heranlassen? An was mache ich mit dem übrigen Gedankenchaos, das sich immer wieder einschleicht? Etikettieren? Also das Gedankenchaos, große Überraschung, besteht aus lauter Wahrnehmungen. Ja, ich denke, wenn ich zu Hause bin, möchte ich mir eine Pizza beim Pizzadienst bestellen. Dann habe ich eine ganze schöne Auswahl an vielen, vielen einzelnen Wahrnehmungen. Ja. Insofern, wenn wir gerade mit den Wahrnehmungen arbeiten, dann ist das eine interessante Möglichkeit, mit dem Gedankenchaos umzugehen. Aber nicht unbedingt mit dem Anspruch, jetzt jede einzelne winzig kleine Wahrnehmung zu erwischen oder einfach quasi sie allesamt zu vernichten. Also es reicht auch vielleicht bei jedem fünften Gedanken festzustellen, aha ja, das ist ja tatsächlich eine Wahrnehmung und das kann den Geist dann so beeindrucken, dass er vielleicht auch seinen Geschmack an diesen Fantasiereisen verliert, wenn er merkt, ja Moment, das ist ja eigentlich jetzt nur wieder so ein Fata Morgana, die der Geist sich ausgedacht hat. Also waren auch schon ein paar genaue Beispiele dabei. Um es vielleicht so praktisch konkret zu sagen, vielleicht ist es auch über die verschiedenen Sinneskanäle für manche Leute das eine oder andere einfacher und schwieriger, gerade wenn es so zu den Wahrnehmungen kommt. Ja, es kann zum Beispiel sein, dass über die Körperwahrnehmungen es nicht so leicht fällt, weil die eher so verschwommen sind, dass manchmal auch die Wahrnehmung nicht so klar ist. Man sagt, das ist genau ist jetzt das Knie und da ist der Oberschenkel und da ist irgendwie eine genau definierbare Trennung zwischen den beiden. Das fließt eher so ineinander. Darum würde ich es auch sehr empfehlen, diese jetzt nicht nur bei der Wahrnehmung, sondern auch bei den anderen Vipassana-Themen, auch viel in der Gehmeditation damit zu arbeiten. Ja, Gehmeditation ist so ein bisschen auch eine gutmütige Art der Meditation, weil wir nicht alle Gedanken, die dazwischen funken, immer so schnell merken, weil sie einfach auch nicht so viel Platz haben wie in der Sitzmeditation, weil mehr los ist, weil mehr passiert und dadurch der Geist vielleicht auch mehr Gelegenheiten findet. Ah ja, das ist eine Wahrnehmung, wenn mir der Wind ins Gesicht streicht und dass die Kiesel unter dem Fuß knirschen, das ist auch eine Wahrnehmung und so kann ich mich quasi, kann ich den Geist besser irgendwie unterhalten während der Übung. Ne? Wenn man jetzt hier sitzt und es wird still und vielleicht bewegt sich mal eine Zeit lang niemand und es gibt wirklich von außen kaum was wahrzunehmen, kann sein, dass eben dass man dann mehr auf die Körperempfindungen wirklich fokussiert ist und dass es dann schwer ist, diese einzelnen Wahrnehmungen immer so klar voneinander abzugrenzen. Also als Tipp, gerade in der Gehmeditation mal versuchen, mehr das Vipassana zu machen. Im Sitzen könnte man ja dann mehr die Ruhemeditation machen, wenn einem das Vipassana im Sitzen nicht so effizient vorkommen. Könntest du genauere Beispiele der Wahrnehmungen geben? Waren jetzt ein paar dabei, denke ich. Nochmal zur Erinnerung, ich habe auch empfohlen, diese verschiedenen Größenordnungen der Wahrnehmung vielleicht mal zu untersuchen. Also es muss nicht immer nur die müssen nicht immer nur die Mini-Wahrnehmungen, die durch kleine Einzeleindrücke entstehen, sein. Es kann zum Beispiel die Wahrnehmung sein, ah, mit dieser Wahrnehmungsmeditation, da komme ich irgendwie nicht zurecht. Ja, da hat man schon wieder ein Meditationsobjekt. Oder das Gefühl, mein Geist ist so unruhig, da kann man auch schon wieder eine Wahrnehmung drin sehen. Oder ich bin ein hoffnungsloser Meditierender. Die anderen haben sicher alle Vertiefungen und nur ich nicht. Soll, darf ich wahrgenommenes zu Interpretationsgefühlsempfindungsebene zu wahrgenommenes zur Gefühlsebene an mich heranlassen? Ich verstehe leider grammatikalisch die Frage nicht ganz, aber ja, die Frage ist auch in den Gesprächen so ein bisschen aufgetaucht mit dem. Wenn man da zu schnell ist, vielleicht aus Angst, dass die Schlange einen dann doch wieder mitzieht in irgendwelche Fantasiegeschichten, dass man sie halt versucht, ganz schnell zu packen und dass dann die Wahrnehmungen gar nicht so wirklich natürlich sich entfalten. Und es ist vielleicht wirklich so, dass man es da nicht so eilig haben muss, ne? Dass man ruhig einmal da hinschaue, dann ja gut, da ist dieser. Ich meine, ich habe diesen Rekorder mittlerweile schon oft gesehen, weil der schon einige Male von mir gelegen ist. Also es sind da schon ein paar Geschichten mit eingepackt. Und der erste Eindruck wäre nur so, zack. Ne? Und wenn es dann vielleicht in ein, zwei Sekunden kommt, das Wiedererkennen, ah, das ist dieser Rekorder, den die immer mitbringen. Und das wäre dann ein guter Zeitpunkt zu sagen, okay, aber es ist eigentlich eine Wahrnehmung. Wenn ich da hinschaue und zack, Wahrnehmung und zack, dann wird das wieder so ein ein Abhak Vipassana. Und das wäre dann schade, wenn man immer nur quasi so kleine Wahrnehmungsstummel verwendet für die Einsicht. Also ruhig so vielleicht so eine halbe Sekunde oder Sekunde mal kommen lassen und dann schön genau direkt hinterm Kopf da so. Ja. Also dass man, ist ja eigentlich ein schönes Bild. Wenn ich die Schlange am Hals packe, dann sehe ich den Kopf. Den Kopf sollte man dann sehen können. Und wenn wir die Unbeständigkeitsbetrachtung noch mit einfließen lassen, dann sehen wir den Anfang dieser Wahrnehmung und packen die Schlange dann nochmal am Schwanz, weil sonst gibt es ja am Heldenplatz gibt es doch diese schöne Statue von, wie heißt der griechische, der da von der Schlange so eingewickelt wird. Kennt ihr das? So Figuren gibt es doch. Ja, ist ja wurscht. Also die Wahrnehmung sparen wir uns jetzt, wie der heißt. Auf jeden Fall können wir die Schlange dann noch einmal dingbar machen, wenn wir erkennen, da fängt die Wahrnehmung an und dann ist sie auch wieder weg. Ja, obwohl das ein bisschen knifflig ist mit dem Aufhören der Wahrnehmung. Und meistens bemerken wir nur, dass wieder eine nächste nachkommt. Ja, also auf das Ende von Wahrnehmungen zu achten, ist gar nicht so einfach, weil man dann ja auf die Wahrnehmung schaut und dann geht sie ja nicht weg. Ja, darum ist das sehr sinnvoll, erstmal immer das Entstehen und das Entstehen und das Entstehen zu betrachten. Und durch das ständige Betrachten des Entstehens entsteht dann vielleicht schon eine gewisse so eine gefühlte Distanz, wenn man vielleicht das Gefühl hat, naja, wenn das immer nur auf mich immer nur bedrängt, dann ist das vielleicht gar nicht so das Gelbe vom Ei und dann fällt auch der psychologische Widerstand weg, der es mich gar nicht sehen lassen möchte, dass die Dinge sich auch auflösen. Nach langem Beobachten der Wahrnehmung scheint sich diese selbst aufzuessen. Sie erkennt sich selbst und sackt gewissermaßen in sich zusammen. Kann das sein? Naja, wenn es so ist, dann kann das sein. Und ich kann das auch, glaube ich, verstehen, was damit gemeint ist. Schließt sich auch ein bisschen an das an, was ich jetzt gerade zuletzt zur letzten Frage gesagt habe. Und zwar, wenn man da gut dabei ist, nach langem Beobachten der Wahrnehmung, das klingt jetzt so, als ob das bei der betreffenden Person dann auch ganz gut funktioniert, kann auch sowas wie eine Reizlosigkeit der Wahrnehmung gegenüber sich einstellen, dass wir eben dieses Schauspiel gar nicht mehr so faszinierend finden. Und das kann dann den Effekt haben, dass die Wahrnehmungen auch nicht mehr so prägnant eine nach der anderen so, sich so konkret zeigt. Ja, also dass der Geist sich ein bisschen abwendet von dieser Daseinsfacette. Also es kann durchaus ein gutes Zeichen sein und trotzdem hat man dann vielleicht das Problem, ja, was mache ich jetzt damit? Und da das Ziel ja jetzt nicht ist, mit Hilfe dieser Meditation irgendwie in einen wahrnehmungslosen Zustand zu kommen, würde ich persönlich dann, wenn ich die Freiheit rundherum hätte und ich würde in diesen Zustand kommen, dann zum Beispiel aufstehen und in der Gehmeditation weitermachen, um dem Geist doch wieder mehr Arbeit zu geben, damit er sich doch wieder mit den Wahrnehmungen beschäftigen muss. Ich denke, das kann passieren in der Sitzmeditation, wenn sich nicht viele Möglichkeiten zum Arbeiten mit diversen Wahrnehmungen bietet. Lieber Bhantepassana, kannst du bitte erklären, warum es Dukkha für dich verursacht hat in dem Erlebnis mit dem Patex? Ja, das hat irgendwen fasziniert. Vielleicht hat jemand selber einen Patex zu Hause und hat jetzt Angst davor bekommen. Also, das mit dem Patex habe ich verwendet, ein Gleichnis dafür, wie wahllos unser Geist wird, damit, womit er sich identifiziert, wenn er nur nicht genügend Angebote hat. Ne? Und in dem Fall war das für mich eine Möglichkeit für meinen Geist, sich mit diesem Gefühl oder dieser Wahrnehmung, diesem ganzen Daseinsfacettengemisch zu identifizieren. Ich bin jemand, der weiß, wie man einen Patex-Kleber verwendet. Ne? Und durch das Festhalten an diese Daseinsfacetten entstand dann ein Leidensdruck, ein Dukkha, dadurch, dass ich da meine Vorstellung, wie ein Patex-Kleber zu verwenden sein sollte, nicht durchsetzen konnte. Ja, also da wurde quasi mein sagt man, mein innerstes Wesen quasi angegriffen durch die falsche Verwendung eines Patex-Klebers, weil ich dieses Wissen über die Anwendung eines Patex-Klebers zu einem Teil meines Selbstes gemacht habe. Ja? Also so lustig wie das klingt, ist das doch ein Punkt, über den man mal nachdenken könnte. Je mehr Dinge ich quasi zu meinem Selbst erkläre, desto anfälliger ist es, dieses Selbst ja auch darauf irgendwie angegriffen oder verändert oder in Schwierigkeiten gebracht zu werden. Also es ist nicht unbedingt so, dass man so viele Selbstanteile wie möglich hamstern sollte, damit man möglichst viel davon hat, wenn man dann halt ständig, ne, je mehr man besitzt, je mehr muss man sich auch darum kümmern. Ne, und das wäre dann quasi wie man dieses Dukkha hätte auflösen können, wäre ganz einfach gewesen, indem ich erkenne, das ist jetzt nur die Wahrnehmung, das ist eine alte Erinnerung und die unangenehme Empfindung, die durch die Wahrnehmung entsteht, dass jemand das falsch macht, die kann ich auch loslassen.
Da was dazu sagen.
Ja,
Das
bitte.
klingt so negativ, finde ich. Also ich finde, man kann es auch positiv sehen. Du hattest irgendwie Mitgefühl, du wolltest helfen. Ich finde, das ist was Positives und jetzt da so diese Negativität hineinzuinterpretieren, das finde ich ganz schlimm. Das widerspricht mir zutiefst.
Ja, du warst aber nicht dabei. Also. Woher weißt du, ob das wirklich, also in meiner Erinnerung war das eben, wenn es mit Mitgefühl gewesen wäre, dann wäre es ja irgendwie eine schöne Erinnerung. Und für mich ist es eher eine schwierige Erinnerung, also jetzt nicht furchtbar dramatisch, ich verwende das nur als Beispiel, weißt du, einfach um zu zeigen, wenn man jetzt irgendwie einen Alltag hat, wo viele Dinge passieren, würde man sich um so eine Kleinigkeit wahrscheinlich nicht kümmern. Ja, und ich wollte damit nur zeigen, dass mein Geist in dem Moment einfach sich das irgendwie geschnappt hat, um sich damit zu beschäftigen. Aber ich kann damit gut Mitgefühl haben, also dass ich damals einfach das so diese Form von Dukkha erlebt habe. Aber ehrlich gesagt war es keine, also habe ich mich eher geärgert darüber, dass jemand anders das nach meinen Vorstellungen falsch macht und dann ich mit meinem eben unkompletten Singalesisch, das dem nicht erklären konnte und den das überhaupt nicht interessiert hat, dass ich ein Experte in Patex.
Es ist wenigstens misslungen, da.
Ich hoffe.
Dein Mitmensch war also nicht glücklich und dankbar, dass er erfahren hat, wie das geht.
Ich glaube, er weiß es bis heute nicht. Dort gibt es mehr so diese 10-Sekunden-Kleber, ne? Einmal drauf und zack, und einmal möglichst fest und dann passt es. Ne? Und das muss halt, das muss vorher trocknen und dann muss es eher eine Minute lang unter ständigem Druck eher aneinander. Du kennst das,
ja.
Kennt sich das sicher auch aus. Hat es halt einfach, wollte es halt nicht. Ja, kann man eigentlich wirklich Mitgefühl haben. Also, vielen Dank, lieber Bhante Prasanna, für die Lehrvorträge. Anspruchsvoll. jedoch mit genügend Verdauungsfermenten versehen. Buddha-Gleichnisse, deine Erfahrungen, bildnerisch-kreative Veranschaulichungen. Du hast Vedana und Sanya als Zwillingsgeschwister bezeichnet, ist Vijnana der dritte im Bunde, Drillinge oder gar Vierlinge, Sankhara, Fünflinge, Rupa. Danke. Also es besteht tatsächlich zwischen den dreien, also Empfindung und Wahrnehmung und dann noch dem Bewusstsein vielleicht eine besondere Verbindung, weil die ja tatsächlich, also gar nicht so als Gegenstände voneinander zu trennen sind. Es ist eigentlich immer, sind nur eben wirklich verschiedene, dasselbe Erleben von verschiedenen Blickwinkeln aus betrachtet. Warum ich aber Empfindung und Wahrnehmung nochmal besonders als ein Geschwisterpaar gesehen habe, wird vielleicht auch morgen klar, wenn es dann um die Sankharas, also diese die Aktivitäten, die Vorhaben des Geistes geht, weil dann die beiden immer als Paar sozusagen dafür sorgen, dass wir das Gefühl haben, dass jetzt was zu tun ist. Insofern, also, vielleicht kann man auch sagen, die sind so ein Team, das zusammenarbeitet. Aber im Prinzip denke ich, habe ich das jetzt oft zum Ausdruck gebracht, dass man die nicht voneinander trennen kann und dass das auch gar nicht Aufgabe unserer Meditation hier ist, die so zu tun, als ob das Gegenstände wären, die wir voneinander trennen können. Ja? Also auch zum Beispiel, dass die Wahrnehmung ja immer mit ein Instrument unserer Vipassana-Methode ist. Ja, und natürlich da, wo eine Wahrnehmung ist, braucht sie auch ein Bewusstsein, um diese Wahrnehmung überhaupt bewusst werden zu lassen. Die Wahrnehmung hat auch immer eine bestimmte Empfindung mit sich dabei, ne, die im Falle der Vipassana-Meditation dann eben auch gezielt eine neutrale Empfindung ist, eine gleichmütige, die uns dabei hilft, nicht weiter in die Geschichten einzusteigen. Insofern könnte man sagen, die zwei sind besonders eng und mit dem Bewusstsein zu dritt ist nochmal eine Dreierverbindung. Und ja, das Rupa steht so ein bisschen für sich, ne? Das ist so ein bisschen so die Großmutter, die quasi die Ahnin im Hintergrund. Und das Sankhara, das hat wieder so seine ganz eigene. Das ist so ein bisschen das schwarze Schaf oder sowas. Das Sankhara hat eben eine ganz so seine eigene Besonderheit, weil das der Punkt ist, wo tatsächlich, wo es dann aktiv wird. Dann haben wir so. Aber es ist ja noch nicht aller Tage Abend, da kommt ja noch einiges. Die Schlange hinter dem Kopf packen, die Fürwahrnehmung unterbrechen, bevor der Geist eine Bedeutung darüber legt. Das gelingt mir manchmal, ist aber sehr anstrengend. Wie gesagt, das ist gar nicht unbedingt so vorgesehen, dass man die Schlange so schnell packt, dass gar nicht erst eine Bedeutung entsteht. Also vielleicht muss man sich dann gar nicht so anstrengen. Sich da ein bisschen mehr Zeit lassen. Vielleicht, selbst wenn das auf Kosten der flächendeckenden Wirkung geht und einem das eine oder andere, die eine oder andere Wahrnehmung dann doch durch die Finger geht, das ist gar nicht so schlimm. Also ich finde es besser, wenn man am Tag vielleicht 50 richtig gut als Wahrnehmung erkannte Wahrnehmungen hat, als irgendwie 100-mal nur so monotones, das ist nur eine Wahrnehmung, also es soll nicht so ein inneres, bedeutungsloses Gebrabbel werden, dann bringt das gar nicht viel. Also vielleicht ist es dann auch weniger anstrengend, weil man es nicht mit so einer mechanischen Kraftaufwand machen muss, wenn das auch mit Interesse und Neugierde gemacht wird. Und wenn ich dem Geist dann nicht sofort anderes Futter, zum Beispiel eine andere Wahrnehmung, biete, dann wirft er die Bedeutung doch hinterher. Ohne Bedeutung bleibt es nur, wenn der Geist sich Neuem zuwendet. Kannst du bitte dazu etwas sagen? Ah ja, na, vielleicht war damit Bedeutung auch gemeint, eben dann das Elaborieren auf der einen Wahrnehmung, dass die Wahrnehmung dann anfängt, eben sich zu vermehren und noch eine ganze Geschichte dazu zu erfinden. Ohne Bedeutung bleibt es Neuem zuwendet. Ja, vielleicht ist es auch so eine ähnliche Situation, wo man vielleicht in der stillen Halle sitzt und sich die Wahrnehmungen nicht so aufdrängen, weil nicht so viel passiert. Aber es ist ja auch spannend zu sehen, dass, also wenn wir wissen, dass nicht viel passiert, dann ist das im Prinzip ja schon wieder die nächste Wahrnehmung. Also da wir jeden Moment was erleben, ist auch jeden Moment eine Wahrnehmung zu entdecken. Und wenn das Erleben den Inhalt hat, dass da nicht viel los ist, dann haben wir schon wieder was da anzusetzen. Aus welcher Sutta stammt das Gleichnis mit dem Kaiser und den Fürsten? Aus der die Lehre, der heißt auf Deutsch die Wahrnehmung der Unbeständigkeit in der gruppierten Sammlung im Kanda Samyutta, das ist das 22. Kapitel. Und die Lehrrede hat die Nummer 102. Gibt es auch noch, ich habe nur drei von den Gleichnissen rausgesucht, da gibt es noch mehr, wenn jemand die nachlesen möchte, das ist interessant. Lieber Bhante-Passana, dein Bild mit der Mangotraube abschneiden, um alle Verlangen abzuschneiden. Kann man damit Sucht bekämpfen? Alkohol und Rauchen zum Beispiel. Ja, kann man sicher. Einfach dadurch, dass man die Erlebnisse, die eine Sucht mit sich bringen, besser und klarer verstehen lernt. Ne? Also wir verstehen ja in dieser Meditation nicht irgendein spezifisches Erleben, sondern wie die Struktur jedes möglichen Erlebens aussieht. Und dann fällt natürlich auch das Erleben vielleicht von so einem Verlangen nach Alkohol oder Rauchen mit hinein. Wenn man merkt, die Wahrnehmung, Zigarettenrauch in meinem Mund ist was ganz Tolles und die Empfindung dazu. Na, wenn man das mal erkennt, dass das eigentlich nur, stimmt das überhaupt? Ja, ist das wirklich so toll? Kann man das vielleicht nochmal objektiv überprüfen? Das ist eben so die Methode, dass wir nicht, von einem Problem zum nächsten hetzen müssen und jedes für sich einzeln lösen müssen, sondern hier, so wie vielleicht früher hatte ein Hausmeister von irgendeinem Mietshaus, der hatte dann vielleicht einen 5 Kilo schweren Schlüsselbund und für jedes Türchen und von jedem Putzkämmerchen einen eigenen Schlüssel. Und dann bekommt dieser Mann irgendwann mal einen Generalschlüssel in die Hand, der in jedes Schloss passt und jedes Schloss aufsperren kann. Ja, und so ein Generalschlüssel kann eben die Wahrnehmung der Unbeständigkeit dieser 5 Daseinsgruppen sein. Weil egal, was wir nur irgendwie erleben können, es besteht immer aus diesen Daseinsfacetten. Und das ist übrigens eine Gewissheit, die einfach auch davon kommt, dass wir diese Meditation mehr machen und uns mehr auch klar wird, wie diese Daseinsfacetten miteinander zusammenarbeiten. Das Bewusstsein immer eine Wahrnehmung und eine Empfindung hat, mit der sie quasi zusammenarbeitet, dass dadurch immer eine Aktivität, oder die Vorstellung einer Aktivität entsteht. Wird dann sozusagen klar, dass das die dass jedes Erleben in dieses Schema hineinpasst. Ja, so immer ein Mönch auch für einen schönen Vergleich gebracht über diese Gewissheit hat dieser Mönch ein Gleichnis sich ausgedacht, so wie so, wenn jetzt jemand das in Frage stellen wollen würde, das wäre so, wie wenn jemand sagen würde, so wie wenn jemand in Frage stellen würde, dass alle Kreise rund sind. Ja, und dann vielleicht sagt, ja, woher willst du das wissen, ob nicht in einer fernen Galaxie es irgendwo einen Kreis gibt, der vielleicht ein bisschen eine Ecke hat oder ein bisschen oval ist. Ja, es könnte ja mal ein Kreis ein bisschen oval sein. Ja, und das, so wäre das, so ähnlich wäre das zu sagen, ja, woher willst du wissen, dass diese Daseinsgruppen nicht auch irgendwann mal beständig sein können. Ja. Also es ist einfach, sind nur zwei Begriffe für ein und dasselbe, und zwar das, was wir hier jetzt ja die ganze Zeit erleben. Ne? Das sind nicht irgendwelche mystischen Gegenstände, diese Daseinsgruppen, sondern nur ein Versuch, das besser verständlich zu machen, was wir hier die ganze Zeit ja sind oder erleben. Ich kenne tatsächlich eher nur die Vipassana-Methode kurz und klein etikettieren. Kannst du bitte ein, zwei Beispiele für Untersuchen, Erforschen nennen? Ich meine, beim Erforschen können wir uns im Erleben der Erfahrung ganz schön verwickeln und verstricken. Ja, also ja, das stimmt, dass man sich verwickeln und verstricken kann. Darum ist es natürlich auch ein bisschen eine Methode mit seinen eigenen Ansprüchen, die zum Beispiel auch sehr davon profitiert, wenn wir auf ein gewisses Maß an Routine in der Geistesruhe zurückgreifen können, um einfach mal das Gesamterlebens durcheinander ein bisschen sich setzen zu lassen. Beispiele für Untersuchung, Erforschen. Weiß ich jetzt nicht genau, warum das gefragt wird, weil ich ja eigentlich die ganze Zeit genau das bespreche. Aber vielleicht ist das hier auch als zwei Denkdinger gemeint. Also Untersuchung und Erforschen. Vielleicht war das in der Frage so gemeint. Das eine ist eben das direkte, unmittelbare Betrachten, wo wir erkennen, zum Beispiel, dass das eine Wahrnehmung ist, dass sie entsteht und vergeht, und im Erforschen könnten wir dann, unter Erforschen würde ich verstehen, dass wir das dann eben auf die besprochene Art auch auf mögliche vergangene und zukünftige Situationen ausdehnen. Sagen, ja, nicht nur jetzt diese Wahrnehmung des Aufnahmegeräts ist unbeständig, sondern auch, wenn ich es jetzt reflektiere, erforsche, mir vor Augen führe, all die vielen Wahrnehmungen, die ich jemals schon hatte in meinem Leben, obwohl ich es vielleicht zu 99% der Fälle gar nicht bedacht oder gemerkt habe. Und auch alle Wahrnehmungen, die uns noch bevorstehen. Ja, also kann mich auch erinnern an einen sehr ergreifenden Moment. Das war auch vor vielen Jahren in Sri Lanka. Da habe ich mich angefangen, mit dieser 5-Daseinsgruppen-Meditation zu beschäftigen. Und dann gibt es so Momente, wo einem das klar wird, ah ja, genau das ist das, woraus das alles besteht. Mehr gibt es da eigentlich nicht. Und dann aber auch gleichzeitig zu sehen, ja, aber ich werde das wahrscheinlich jetzt nicht für den Rest meines Lebens mich in dieser Klarheit, in dieser Erkenntnis halten können. Ich werde immer wieder zurückrutschen und wieder mit diesen Daseinsgruppen irgendwie herumspielen und die für echt halten. Und dann allein diese Erkenntnis zu haben, war irgendwie bewegend, zu sehen, ja, egal, keine Ahnung, was da noch alles kommt und was ich noch alles erleben werde, aber es wird immer entweder mit festhalten und mit aufgreifen sein und dann irgendwie Probleme machen, oder wenn ich mich dahinter klemme, ohne. Und wenn man wirklich merkt, dass man sich beim Erforschen regelmäßig stark verwickelt und verstrickt, würde ich empfehlen, einfach nochmal mehr sich bei der Ruhemeditation aufzuhalten. Das ist vielleicht so ein Anzeichen dafür, dass der Geist noch nicht, dass man noch nicht so den Kopf frei hat, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ne? Wenn man gerade, ja, aber wie soll ich den Kredit zurückzahlen und wie soll ich das machen? Und dann kommt da eben wieder, dann kommt da der Mönch daher mit seinen, ja, du musst die Wahrnehmung als Wahrnehmung erkennen, dann ist das, hat das vielleicht gerade nicht so genug Platz. Ne? Da muss man halt einfach ein bisschen Platz schaffen. Du sagst, die Empfindungen, angenehm, unangenehm, neutral, sind nicht den Dingen, dem Außen immanent. Ja, das sage ich. Du sagst aber auch, zum Beispiel, Mitleid ist unangenehm, Mitgefühl ist angenehm. Oder Stein auf Fuß ist Aua. Ist auch für den Buddha unangenehm. Ja, das habe ich gesagt in einem Moment der verbalen Imprezision. Also natürlich hätte ich eigentlich sagen müssen, Mitgefühl, also Mitleid fühlt sich häufig unangenehm an. Mitgefühl fühlt sich angenehm an. Und warum ich den Buddha da als Beispiel herangezogen habe, war eigentlich, um nochmal deutlich zu machen, dass der Erfolg in der Praxis nicht darin besteht, dass das Empfinden ganz aufhört. Dass das einfach auch ein natürlicher Teil des Erlebens ist, der ja auch hilfreich ist, ne, wenn man auf einen spitzen Gegenstand tritt und man findet das unangenehm, dann hört man auf, weiter den Fuß zu belasten. Es gibt, also die unter welche Kategorie die Empfindung fällt, hängt ja, wie gesagt, auch stark mit der Wahrnehmung zusammen. Ja, und da würde ich, denke ich, da, ich greife aber, glaube ich, schon vor, also das ist dann das Allgemeine, würde ich sagen. Ne? Wenn das Beispiel gebracht mit dem Japaner, der das vielleicht angenehm erleben kann, dass wenn man sich irgendwie sich da so klopfend den Kopf massiert oder sowas, aber dann ist es eben, weil er auch eine Wahrnehmung davon hat, das ist jetzt irgendeine Massage oder irgendeine wohltuende Methode. Ne? Wenn wir so eine Wahrnehmung haben, dann ist es für uns vielleicht auch angenehm. Ja, also ist, denke ich, immer damit gekoppelt, wie wir die Situation einordnen, in der das passiert. Meinst du also, es gibt bestimmte Vorgänge, die jedenfalls die Gattung Mensch intersubjektiv übereinstimmend angenehm, unangenehm oder neutral empfindet? Ja, eben entsprechend einer Wahrnehmung, die auch intersubjektiv übereinstimmend stattfindet. Oder verwendest du die Begriffe angenehm, unangenehm, neutral in unterschiedlichen Bedeutungen? Nein. Gut. Dann danke für die interessanten Fragen und das Interesse beim Zuhören und Antworten. Wir können eine Pause machen.